Mein Name ist Eva Ellermann und im ARD-Interview der Woche ist Rim Alabali Radovan. Sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber vor allem ist die 34-jährige Staatsministerin im Kanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und für Antirassismus. Also eine Frau, die in diesen Tagen eine vielgefragte Frau sein muss. Guten Tag, Frau Alabali Radovan.
Guten Tag.
Frau Alabali Radovan, diese Woche steht ja im Zeichen der deutschen Einheit. Nach allem, was die politische Debatte in den letzten Wochen so erhitzt hat, vor allen Dingen zum Thema Migration, erstmal eine ganz einfache Frage. Wer gehört denn eigentlich zu Deutschland?
Für mich gehören alle zu Deutschland, die hier leben und die hier ihren Beitrag leisten. Aber natürlich, wenn wir uns die politische Debatte der letzten Monate und Wochen anschauen, kann man sich schon die Frage stellen, wer fühlt sich eigentlich zugehörig und wie ist die Einheit überhaupt, wie wird die empfunden in Ost und West? Wenn wir uns natürlich auch die Wahlen anschauen, die Wahlergebnisse in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, aber eben auch in Bezug auf Menschen mit Einwanderungsgeschichte, wenn wir uns die Migrationsdebatte anschauen, glaube ich schon, dass wir uns alle gemeinsam die Frage stellen müssen, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir hin?
Und was wäre Ihre Antwort auf die Frage, sind wir eine Einheit oder sind wir gespalten?
Wir sind nicht gespalten und wir sind, glaube ich, viel enger beisammen, als wir es manchmal denken, als manchmal die öffentliche Debatte es so hergibt. Aber ich denke, es ist wirklich gerade an der Zeit, für diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der aus meiner Sicht eben noch da ist, zu arbeiten und es nicht als selbstverständlich zu sehen, sondern auch von politischer Seite aus das immer weiter zu bestärken. Und gerade mit Blick auf die Migrationsdebatte heißt das für mich auch zu sagen, wir sind ein Einwanderungsland und wir wollen es auch bleiben und alle Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gehören selbstverständlich auch dazu.
Einheit hat ja auch viel mit Gefühl zu tun. Ne? Viele hatten sich ja einen Schub für ein neues Gemeinschaftsgefühl erhofft von der Fußball-EM, die wir in diesem Jahr in unserem Land hatten. Warum ist das denn einfach so verpufft?
Naja, wir haben leider auch um die Fußball-EM herum auch eine Debatte erlebt zur Frage, bei der Nationalmannschaft gehören eigentlich alle Spieler dazu. Es gab eine große Dokumentation zu Rassismus im Fußball, die ja auch gezeigt hat, was auch unsere Nationalspieler so erleben, egal wie lange sie schon dabei sind. Und das ist wirklich etwas, was mir große Sorgen macht. Das ist auch das, was viele Menschen, gerade junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, mir gerade widerspiegeln, dass sie das Gefühl haben, egal was sie tun, egal ob sie deutsche Staatsbürger sind oder nicht, egal ob sie hier geboren sind oder nicht, für manche bleiben sie einfach für immer die Ausländer.
Jetzt sind Sie ja selbst ein Mensch mit Einwanderungsgeschichte und Sie stehen auch für eine Erfolgsgeschichte. Sie sind in Moskau geboren, Ihre Eltern kommen aus dem Irak, die haben beide in Russland ein Ingenieurstudium abgeschlossen und mussten dann aber das Land verlassen, zurück in den Irak, das ging nicht. Und dann sind sie nach Deutschland geflüchtet mit der kleinen Rim und sind zufällig in der Nähe von Schwerin gelandet und da leben sie ja heute noch. Wenn Sie nach Ihrer Identität gefragt werden, also als was fühlen Sie sich eigentlich, was antworten Sie da?
Also ich fühle mich als Deutsche, als Schwerinerin, als Ostdeutsche, aber eben auch habe ich einen großen Bezug zu meinen irakischen Wurzeln. Und das ist etwas, was ich glaube, wir noch viel stärker ausstrahlen können. Das, so fühlen viele Menschen, dass sie sich nicht zwischen einer Identität entscheiden können. Und wir müssen uns auch gar nicht zwischen Identitäten entscheiden. Ich finde, das gehört zu einem modernen Einwanderungsland dazu. Und das haben wir jetzt auch mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts auch wirklich manifestiert, dass es eben auch in Ordnung ist, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat und eben auch eine andere. Und dass man sich da nicht entscheiden muss, sondern dass Identität auch im Plural geht.
Jetzt gucken wir nochmal auf Ihre Geschichte. Sie sind dann ohne ein Wort Deutsch zu können, in die erste Klasse gekommen. Sie haben Abitur gemacht, sie haben dann studiert und sie sind 2015, wenn ich das richtig gelesen habe, als Koordinatorin dann wieder in dem Flüchtlingsheim gewesen und haben dort gearbeitet, in dem sie selbst einmal angekommen waren. Sehen Sie eigentlich Unterschiede zwischen den Flüchtlingen heute zu denen vor 10 Jahren oder vielleicht sogar in den 90er Jahren, als Sie ankamen?
Einige Dinge haben sich tatsächlich verbessert. Es gibt jetzt mittlerweile und vor allem jetzt auch in den letzten 3 Jahren, da habe ich mit dafür gesorgt, mehr Möglichkeiten der Integration. Als wir nach Deutschland gekommen sind, war es noch sehr schwierig, sich zu integrieren, weil es viele Restriktionen auch von staatlicher Seite aus gab. Und deswegen sage ich auch als Integrationsbeauftragte auch aus dieser Erfahrung heraus, der Staat muss alles dafür tun, dass Integration eben gelingen kann, also die Grundlagen dafür schaffen. Und da haben wir schon einige Verbesserungen. Es gibt jetzt Integrationskurse, die gab es damals nicht. Meine Eltern mussten sich entscheiden, wer jetzt von beiden einen Sprachkurs macht. Und das merkt man bis heute, wer besser Deutsch spricht. Und jetzt ist es eben so, dass es Integrationskurse gibt, aber auch da mussten wir uns verbessern. Die sind jetzt geöffnet für alle, die nach Deutschland kommen. Und es gibt mehr Möglichkeiten, zum Beispiel den Weg in den Arbeitsmarkt zu finden. Also da hat sich einiges verbessert. Aber wir haben noch Herausforderungen, denen wir uns auch stellen müssen.
Aber Sie und Ihre Eltern vor allen Dingen hatten offenbar auch einen großen Willen, hier anzukommen, sich hier zu integrieren. War das dann sozusagen eine Anstrengung, die Sie freiwillig gemacht haben? Oder sagen Sie heute, ja, wir müssen es auch den Menschen, die kommen, leichter machen, auch denen, die sagen, sie wollen eigentlich mehr in ihrer Community bleiben, aber in Deutschland?
Ich mache die Erfahrung, dass ein ganz großer Teil der Menschen, die hierher kommen, auch wirklich gerne selbstständig hier leben möchten, Fuß fassen möchten, ihren Lebensunterhalt selbst sichern möchten. Es kommt natürlich immer auch auf das Individuum an, wie resilient ist man, welche Voraussetzungen bringt man mit. Aber ich merke dennoch in meiner Arbeit, dass es eben noch hohe Hürden gibt, auch für die, die sagen, wir wollen unbedingt, aber wir müssen noch Dinge nachholen, wie zum Beispiel die Sprache oder Berufsabschlüsse anerkennen lassen. Es gibt so viele Hürden und die müssen wir unbedingt abbauen.
Ihre eigene bunte Geschichte, die geht noch weiter. Sie haben einen Boxer geheiratet mit rumänischen Wurzeln und Sie sind seit gut einem Jahr Mama einer kleinen Tochter. Welche Sprachen wird Ihre Tochter einmal sprechen?
Also vor allen Dingen Deutsch, aber wir versuchen auch Arabisch und Rumänisch mit ihr zu sprechen und wir werden sehen, wie erfolgreich das dann ist in ein paar Jahren.
Was wünschen Sie sich denn für Ihre Tochter, Ihre kleine Tochter hier im Alltag? Also welche Bedingungen soll sie vorfinden in der Kita, in der Schule, mit ihren Freundinnen und Freunden?
Vor allem wünsche ich mir, dass sie die besten Chancen hat auf gute Bildung. Und ich glaube, das ist das, was sich alle Eltern wünschen. Dass sie unabhängig von dem, was sie jetzt von ihrem Elternhaus mitbringt, unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrem Namen, die Möglichkeiten hat, das bestmögliche Bildungssystem zu genießen. Und ich glaube, da müssen wir noch einiges für tun, dass das für alle Kinder eben möglich ist. Und das ist das, was ich mir auch noch viel stärker wünsche politisch, dass wir dafür sorgen, dass gerade unsere Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, egal wo sie herkommen, egal wie die Eltern wirtschaftlich aufgestellt sind, egal wie sie sozialisiert sind, einen Aufstieg zu schaffen durch Bildung.
Jetzt sagen viele Kommunen, auch viele Schulen, Kita-Erzieherinnen und Erzieher, im Moment ist das total schwierig. Wir haben oft zu viele Kinder, die gar kein Wort Deutsch sprechen. Wir können uns gar nicht um diese Kinder alle kümmern und auch noch diejenigen fördern, die vielleicht schon Deutsch können und so weiter. Was sagen Sie denen?
Ja, wir haben diese Herausforderung, das muss man ganz klar sagen. Und unser Bildungssystem ist einfach immer noch nicht auf diese diverse Gesellschaft, die wir eben schon lange auch sind, eingestellt. Unser Bildungssystem ist sehr veraltet und da müssen wir jetzt ganz dringend was ändern. Und wir haben Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel Lehrkräfte, die jetzt auch gekommen sind als geflüchtete ukrainische Lehrkräfte, syrische Lehrkräfte. Und wir tun uns immer noch schwer, diese Lehrkräfte, diese Schätze, die wir ja auch haben, auch einzugliedern in das Bildungssystem. Das heißt, wir haben Instrumente, wir können da was tun und das müssen wir jetzt aber auch wirklich machen. sonst sehe ich da große, große Probleme in Zukunft.
Aus Ihrer Sicht, wer sollte integriert werden? Was ist mit Menschen, die ohne Bleibeperspektive kommen, vielleicht auch gar nicht mehr im Kinderalter sind? Welche Anstrengungen sollen unternommen werden, um jeden zu integrieren, der kommt oder die kommt? Oder sehen Sie in der schieren Zahl von Zuwanderern ohne Bleibeperspektive auch ein Problem?
Also völlig klar ist, wir müssen Migration ordnen und steuern. Und da haben wir jetzt in der Bundesregierung in den letzten 3 Jahren unglaublich viele Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir in Zukunft auch da eine Veränderung merken werden. Wir merken es jetzt schon auch anhand der Zahlen in den letzten Monaten. Aber es ist auch wichtig, dass wir einen Fokus auf Integration setzen. Das heißt, dass wir uns nicht nur darauf fokussieren, wie reduzieren wir jetzt die Zahl der Zuwanderer, was man ja jetzt politisch viel hört, sondern viel stärker auch, wie integrieren wir eigentlich die, die da sind. Denn die Realität ist, ein ganz großer Teil der Schutzsuchenden kriegt auch einen Schutzstatus. Also der Teil derer, die auch hier bleiben, längerfristig, ist größer als der Teil derer, die dann das Land wieder verlassen werden.
Ihr Kabinettskollege Cem Özdemir von den Grünen, der hat gerade auf einen Artikel, den er geschrieben hat, viel Gegenwind bekommen. Er hat darin eine härtere Asylpraxis gefordert und er hat sich dabei auch auf seine Tochter bezogen, die bald Abitur macht und die sich öfter von Männern mit Migrationshintergrund belästigt fühlt. Und Özdemir hat sinngemäß gesagt, also da gibt es Leute, die bringen patriarchale Strukturen und ein Frauenbild mit, das wir hier nicht so haben wollen und wir sprechen nicht über dieses Problem. Ist das ein Dunkelfeld der Integration, das mehr ins Licht gerückt werden müsste? Hat er da recht?
Also das ist seine Perspektive und es ist völlig legitim natürlich auch, dass er diese äußert und dass er seine Sorgen äußert. Aber ich finde, es geht insgesamt um patriarchale Strukturen, die wir ebenso in Deutschland erleben bei Menschen ohne Migrationsgeschichte. Ich denke da nur zum Beispiel ans Oktoberfest und was da manchmal so los ist. Also ich finde, wir sollten einen starken Fokus setzen auf die Jugendlichen, auf das, was los ist, auch bei jungen Männern, auf jeden Fall. Aber ich würde es nicht unterteilen in junge Männer mit oder ohne Migrationsgeschichte, denn ein ganz großer Teil ist ja hier aufgewachsen. Also wir reden von jungen Männern, die in zweiter, dritter Generation hier geboren sind. Das heißt, es geht doch um sozioökonomische Fragen. Wie wachsen unsere Jugendlichen hier auf? Wie sieht es an den Schulen aus? Und diese Fragen müssen wir uns unbedingt stellen. Nur ich finde es nicht gut, wenn wir das Problem auf Migrantinnen, vor allem Migranten, reduzieren.
Wie sehen eigentlich Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die schon länger hier sind, diese ganze Debatte, die wir da führen?
Also die Debatte, die wir gerade um Migration führen, ist sehr aufgeheizt. Sie ist teilweise populistisch. Und das macht natürlich was mit den Menschen, mit den über 25% Menschen in Deutschland, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Viele melden sich bei mir, dass sie Angst haben um ihre Zukunft in Deutschland oder sich Sorgen machen, ob ihre Kinder hier noch eine Zukunft haben, dass sie überlegen, wohin es dann doch gehen kann, wenn Deutschland doch nicht mehr ihre Heimat ist. Deshalb halte ich die Debatte in der Form, in der wir sie gerade führen, für gefährlich, weil es entfremdet auch. Und wir sollten eher darauf setzen, immer wieder zu sagen, die Menschen gehören hier selbstverständlich zu unserem Land. Wir debattieren über Migration sachlich, aber wir führen hier keine Sündenbock-Debatte.
Die Ampelregierung reagiert ja auf diese öffentliche Debatte, diese erhitzte Debatte auch, die wir haben, rund ums Thema Migration. Sie sind die zuständige Staatsministerin. Wie oft hat denn der Kanzler Sie eigentlich um Rat gefragt in dieser Sache?
Also wir sehen uns wöchentlich und sprechen auch wöchentlich als Staatsministerin, nehme ich auch an den Kabinettssitzungen teil und äußere natürlich auch das, was ich hier gerade geäußert habe, dass diese Debatte etwas mit Menschen mit Einwanderungsgeschichte macht. Aber man darf jetzt gerade auch nicht übersehen, dass die Ampelregierung und die Ampelkoalition in den letzten 3 Jahren auch unglaublich viele progressive Sachen mit Blick auf die Einwanderungsgesellschaft auf den Weg gebracht hat, eben wie die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, wie das Chancenaufenthaltsrecht, der sogenannte Spurwechsel für Geduldete, die dann eine Möglichkeit haben, einen längeren Aufenthaltstitel hier zu bekommen und die Lockerung von Arbeitsverboten. Also da ist auch schon einiges passiert, aber jetzt gerade ging es eher um den Bereich innere Sicherheit und die Steuerung von Migration. Aber dennoch darf man dabei nicht außer Acht lassen, was eben in der gesamten Zeit passiert ist.
Jetzt plant ja die Bundesregierung gerade ein Sicherheitspaket, das ja schon eine härtere Asylpolitik zeigt und mehr auf Abschottung angelegt ist. Das geht aber offenbar 35 SPD-Bundestagsabgeordneten zu weit. Die haben einen offenen Brief geschrieben und lehnen diesen härteren Kurs ab. Wie stehen Sie dazu?
Also das Sicherheitspaket war und ist ja auch eine Reaktion auf den islamistischen Terroranschlag von Solingen, der gezeigt hat, dass es eben noch Defizite gibt in einigen Bereichen, wie zum Beispiel Waffenrecht, Befugnisse von Polizei, aber eben auch die Frage von Dublin-Fällen. Der Täter war im sogenannten Dublin-Verfahren, sollte eigentlich nach Bulgarien abgeschoben werden. Das hat nicht funktioniert und die Bundesregierung nutzt das Sicherheitspaket auch, um diese Defizite quasi zu verbessern, um das System zum Funktionieren zu bringen, weil wir sehen, es gibt einfach Defizite im Vollzug. Dennoch ist auch klar, dass in solchen Fragen es eine offene Debatte gibt. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir darüber debattieren, wie wir uns auch zukünftig mit Blick auf Migration aufstellen möchten.
Würden Sie denn diesen Brief mit unterschreiben?
Ich habe den Brief nicht mit unterschrieben, aber ich bin im engen Austausch mit allen Abgeordneten, ob sie den Brief unterschrieben haben oder nicht, zu diesen Fragen. Und das Sicherheitspaket wird ja gerade auch noch im Bundestag debattiert. Das heißt, es ist auch noch nicht abgeschlossen.
Im ARD-Interview der Woche ist Rim Alabali Radovan. Sie ist Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und sie ist auch zuständig bei der Bundesregierung für den Kampf gegen Rassismus. Frau Alabali Radovan, in wenigen Tagen wird es den ersten Jahrestag des Überfalls der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Zivilisten in Israel geben. Damals sind rund 1200 Männer, Frauen und Kinder ermordet worden und über 100 Geiseln sind immer noch in der Gewalt der Hamas. Der Nahostkonflikt ist seitdem ja extrem eskaliert. Die israelische Regierung führt Krieg gegen die Hamas in Gaza und auch gegen die Hisbollah im Libanon. Dieser Krieg trifft auch die Zivilbevölkerung massiv. Zehntausende Menschen sind getötet worden. Und die Bundesregierung befindet sich sozusagen in einem Dilemma zwischen der Solidarität mit Israel und mit dem Entsetzen über das Leid der palästinensischen Bevölkerung. Wie gehen Sie persönlich mit diesem Dilemma um?
Also zunächst einmal ist für mich völlig klar, der 7. Oktober, der Terrorangriff der Hamas auf Israel, war und ist eine Zäsur. Das größte Verbrechen an Jüdinnen und Juden nach dem Holocaust. Dann eine Zäsur, wenn es darum geht, wie Jüdinnen und Juden, wenn es um ihre Sicherheit geht, vor allem wie es um ihr Sicherheitsgefühl steht. Und dann auch eine Zäsur für den gesamten Nahen Osten, wenn wir uns jetzt den Kriegsverlauf anschauen, den Krieg in Gaza und jetzt die Ausweitung in Libanon. Und natürlich trifft das auch die Menschen hier in Deutschland.
Und Sie persönlich, fühlen Sie sich zu einer Seite hingezogen oder wie gehen Sie mit diesem Dilemma um?
Also für mich ist natürlich trifft mich dieser Krieg und auch der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober hat mich stark getroffen. Also ich stehe an der Seite der Jüdinnen und Juden und auch an der Seite der Palästinenserinnen und Palästinenser. Für mich gibt es keine Seite, die man da, zu der man sich stellen muss, sondern es geht um Menschenwürde. Es geht vor allem, ich blicke auch auf die Zivilgesellschaft und ich blicke auch auf die Menschen, die hier in Deutschland auch betroffen sind, weil sie Familie haben in Israel, in Gaza, jetzt auch in Libanon. Und ich finde, das ist auch das, was wir noch viel stärker ausstrahlen müssen, dass wir für alle Betroffenen da sind und dass wir alles daran setzen, dass dieser Konflikt auch ein Ende hat.
Befürchten Sie, dass rund um den 7. Oktober eben angesichts der Lage im Libanon jetzt auch noch es auch wieder auf deutschen Straßen Demonstrationen, auch Hassgewalt geben könnte?
Wir erleben seit dem 7. Oktober einen explosiven Anstieg an antisemitischen Straftaten, gleichzeitig an einen Anstieg von antimuslimischem Rassismus. Und darauf müssen wir Antworten finden im Allgemeinen. Das geht nicht. Und natürlich müssen wir jetzt beobachten, wie sich die Lage auch hier in Deutschland entwickelt. Aber ich setze vor allem auf den Dialog. Ich finde es wichtig, dass wir versuchen, die Menschen wieder zueinander zu bringen. Und das mache ich auch ganz konkret mit Projekten, mit einem Dialog von Jüdinnen und Juden und Menschen mit palästinensischem Hintergrund, die an Schulen gehen zum Beispiel, auch hier in Berlin und über diesen Nahostkonflikt auch mit betroffenen Schülerinnen und Schülern sprechen. Also ich sehe da ganz klar die Aufgabe, auch den Dialog weiter fortzuführen und auch jetzt zu stärken, auch in schwierigen Zeiten.
Denken Sie nicht, es wäre dann auch hilfreich, wenn Sie zum Beispiel als Integrationsbeauftragte mal öffentlichkeitswirksam einen Appell schicken würden an pro-palästinensische Communities mit der Botschaft, bitte tragt diesen Konflikt nicht auch hier noch mit Hass und Gewalt aus?
Also ich denke, wir müssen da auch differenzieren. Es darf eben keinen Generalverdacht geben gegenüber Musliminnen oder PalästinenserInnen zum Beispiel. Wir erleben natürlich Demonstrationen, wir erleben auch antisemitische Straftaten auf Demonstrationen. Das geht natürlich überhaupt gar nicht und die werden strafrechtlich verfolgt. Aber ich denke, diese Generalisierung finde ich schwierig, weil es gibt natürlich auch Menschen, die sich zu Recht Sorgen machen. Und es gibt auch zum Beispiel Jüdinnen und Juden, die auf diesen Demonstrationen sind. Also das Bild ist viel diverser, als wir es manchmal meinen. Und ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, da ganz klar zu sagen, was strafrechtlich relevant ist, wird geahndet. Antisemitismus geht auf solchen Demonstrationen überhaupt gar nicht. Es muss aber auch eben einen Raum geben für Menschen, die auf das Leid der Menschen in Gaza oder in der Region hinweisen dürfen.
Also ist es nicht vorstellbar, dass Sie zum Beispiel mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung gemeinsam mit Felix Klein sich hinstellen und sagen, bitte bleibt friedlich rund um den 7. Oktober?
Also ich bin mit Felix Klein in engem Austausch und wir haben auch gemeinsam schon Runden gehabt mit Akteuren aus verschiedenen Communities, aus der jüdischen Zivilgesellschaft, aber eben auch aus den muslimischen Gemeinden. Also wir sind da gut im Austausch.
Frau Alabali Radovan, ich würde ganz zum Schluss noch mal auf die Lage Ihrer Partei, der SPD, gucken und auf die Perspektive, Regierungspartei im Bund zu bleiben. Sie sind ja erst vor 3 Jahren in die SPD eingetreten, haben dann aber bei der letzten Bundestagswahl aus dem Stand schon ein Direktmandat für Ihre Partei gewonnen und dann eben diese Senkrechtstarterkarriere hingelegt als Staatsministerin im Kanzleramt. Wenn Sie jetzt so auf die Umfragen gucken, dann könnte es eine steile, aber kurze Karriere werden, oder?
Also das sind Umfragen. Wir haben noch ein Jahr vor uns. Völlig klar ist jetzt, dass die Ampelkoalition jetzt auch ja ein Signal setzen muss, auch an die Gesellschaft, dass es darum auch geht, Probleme zu lösen. Das haben wir auch gemacht. Die Ampel ist ja auch besser als ihr Ruf, wenn es zum Beispiel um Gesetzesverfahren geht. Aber natürlich gerade in Zeiten, wo es auch auch eine große Bedrohung gibt von Rechtsextremen zum Beispiel, ist es wichtig, dass wir mit besonderer Politik vorangehen, Probleme lösen, die da sind, aber eben auch unsere Demokratie weiter verteidigen und stärken.
Im Wahlkampf 2021 haben Sie ja Olaf Scholz in einen Boxring bei Ihrem Verein BC Traktor Schwerin gebracht, um Lebenswelten zusammenzubringen, so haben Sie damals gesagt. Wohin sollte er denn im nächsten Wahlkampf unbedingt mal gehen?
Er war jetzt schon unglaublich viel unterwegs und er hat auch schon viele Begegnungen gehabt, die ich auch empfohlen habe. Deshalb würde ich aber trotzdem auch weiter vorschlagen, auch einen Blick auf junge Menschen zu richten.
Also gerne nochmal in den Boxring steigen.
Ja, oder in einen anderen Sportverein.
Das war das ARD-Interview der Woche mit Rim Alabali Radovan, der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke auch.